Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Schalke 04 hat einen neuen Trainer. Kees van Wanderen heißt der gute Mann und kommt aus den Niederlanden. Welche Mannschaften er bisher trainiert hat, was Schalke von ihm zu erwarten hat und alles Wichtige zum Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Heute bei Inside Schalke.
1904. Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Schalke. Eine neue Folge und ein neuer Trainer, über den wir natürlich sprechen werden, so wie über das Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Wir, das sind Schalke-Reporter Andi Ernst.
Glück auf.
Und Schalke-Reporter Robin Haag.
Glück auf, hallo.
Und meine Wenigkeit ist Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 starten jetzt. Ich sagte es gerade schon vorweg, Schalke hat einen neuen Trainer. Eretz ist Geschichte. Der neue Mann aus den Niederlanden heißt Kees van Wanderen. Ist wer genau, Andi?
Ja, also das ist ein Name, der uns, glaube ich, alle überrascht. Und ich denke mal, den wenigsten Schalkern und auch den wenigsten Zusehern, wenn ihr ehrlich seid, haben den schon mal gehört. Kees van Wanderen, 55 Jahre alt. Ich stelle ihn mal kurz vor, weil vielleicht werden auch viele Zuseher den noch nicht kennen. 55 Jahre alt, war ein Abwehrspieler, ein Verteidiger, der es bis in die Elftal geschafft hat, 5 Länderspiele gemacht hat und hat den Großteil seiner aktiven Karriere bei Feyenoord Rotterdam verbracht. Er ist dann Trainer geworden und war erst ganz lange Co- und Jugendtrainer, unter anderem beim FC Twente. Und da hat er Juri Mölder kennengelernt. Das ist so eine Art Klammer, die man auch nennen kann, denn Juri Mölder ist ja Aufsichtsrat auf Schalke. Und dann war er sehr erfolgreich in der beim niederländischen Fußballverband, hat die U17 zum Europameistertitel geführt und ist dann doch vergleichsweise spät, erst nach 13 Jahren als Trainer, ist er dann noch wirklich Cheftrainer geworden, hat die Go-Ahead Eagles in die Eredivisie geführt und war zuletzt 2 Jahre beim SC Heerenveen, eine Mannschaft, die 2-mal im Mittelfeld der Tabelle gelandet ist. Habe ich was vergessen?
Für Schalke ganz wichtig, er hat Dortmund einmal sehr geärgert. Ja. Ich glaube, sein größter Erfolg als Spieler, UEFA-Cup-Sieg mit Feyenoord, im Finale gegen Dortmund gewonnen. Er hat 90 Minuten gespielt, also das schon mal, Dortmund schlagen kann er.
Das ist in der Tat auch ein Fact, der mir sofort im Kopf geblieben ist, als ich es gestern Abend gelesen habe, denn die Info sickerte ja schon während des Spiels immer mehr durch. Schon vor dem Spiel gingen auch zwischen uns ja die Nachrichten hin und her, denn es waberte das Gerücht im Stadion, der neue Trainer, also die Entscheidung ist gefallen. Und möglicherweise ist er sogar im Stadion. Und wie sich das abgespielt hat, das erklären unsere beiden Reporter beim
Blick durchs Schlüsselloch.
Ja, auf den Skype-Kameras war es dann auch irgendwann nicht zu sehen, sondern nur auf den Fotografenkameras. Der Trainer war im Stadion, hat in der Loge gesessen, neben Christina Rühl-Hamers und auch mit dem Pressechef Marc Siegmann. Ja, dass die Schalke so geplant haben, mag ich zu bezweifeln. Die wollten den Trainer ja eigentlich nicht in den Fokus während des Spiels rücken. So kam es während des Spiels schon raus. Und es gab im Vorfeld auch Verwirrung, ob er im Stadion ist oder nicht. Manche Verantwortlichen wussten da vielleicht gar nicht Bescheid. Es war ein bisschen ein Kuriosum, nenne ich es mal.
Also die Spieler wussten es definitiv nicht.
Ne? Nee.
Also die haben ihn erst am Sonntagmorgen kennengelernt. Aber es ging ja so ein bisschen hin und her, auch zwischen Presse und Verein im Stadion noch. Ja, wer ist er denn? Ist er denn jetzt hier? So wie vor einem Jahr Karel Gerards schon beim Berlin-Spiel. Andi, was hast du damit erlebt?
Ja, ich möchte dem, was Robin gesagt hat, eigentlich nicht so viel hinzufügen, dass es ein bisschen Verwirrung gab, auch für uns. Die Meldung, als sie dann rauskam, es konnte ja niemand mehr bestreiten. Also ganz ehrlich, der sitzt in der Vorstandsloge. Das ist ein neuer Trainer. Der Name war sehr schnell bekannt. Wir hatten die Bestätigung auch relativ schnell, dass er es ist. Und dementsprechend kam dann auch dann irgendwann die Bestätigung, dass Kees van Wanderen der neue Schalke-Trainer sein wird. Ich habe dann noch in der Tat, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht so viel von dem Spiel sehen können, weil ich natürlich die Meldung für unsere Online-Portale aufbereitet habe. Könnt ihr dann auch nachlesen auf watz.de. Ja, und so ist so der Ablauf gewesen. Alles so eine Achterbahn der Gefühle. So ist er da, ist er nicht da. was sagt die Chefetage, was sagt sie nicht, ist er es nicht und ja, das hat mir dann doch bestätigt.
Was dabei auch irgendwo ein bisschen verwunderlich ist, ist weder, dass die Spieler das ja auch aus den Medien erfahren haben müssen. Ne? Also die werden es ja...
Ja, ja, in der Tat. Also zumindest...
die wussten es vor dem Spiel auf jeden Fall nicht. Und genau, nach dem Spiel dann erst so, ja, ich habe es auch gehört, ich habe es auch gelesen, wurden uns dann in der Mixzone auch gesagt, ja.
Ja, zumindest Kenan Karaman und Roland Scheinberg, die dann bei den Sky-Kollegen nach dem Spiel im Interview waren, wurden auch auf den neuen Coach angesprochen und standen da erst mal ein bisschen verdutzt, weil sie... noch von gar nichts wussten.
Naja, es gibt nur einen Spieler, der ihn kannte. Robin hatte ihn dann im Gespräch noch.
Also in der Kabine ist es dann wohl, haben sich die Spieler dann scheinbar darüber ausgetauscht und haben dann gemerkt, dass Derry Merkin den neuen Mann ein bisschen kennt. Er ist ja lange in Holland gespielt, bei Volendam und gegen die Go Ahead Eagles mit Van Wonderen gespielt. Und der hat dann uns ein bisschen erzählt, wie der neue Trainer tickt. Also was er so gehört hat von Leuten und was er so in Erinnerung hat. Er setzt auf ein 4-3-3, meistens klassisch holländisch, mit offensiven Außenverteidigern. Er legt wohl Wert darauf, von hinten aufzubauen, also Fußball spielen, nicht nur zerstören. Ja, und das können wir vielleicht auch auf Schalke erwarten. Wir sind gespannt. Ich glaube, morgen wird er offiziell vorgestellt. Erste Einheit, da werden wir dann sicher erste Eindrücke bekommen.
So oder so, das Experiment Ben Manga bekommt jetzt vorläufig den finalen Punkt gewissermaßen. Ja, beim Manga konnte den Kader umbauen im Sommer und wir haben lang und oft darüber gesprochen, war mit dem Trainer nicht ganz zufrieden, jetzt hat er seinen Coach und jetzt muss Ben Manga, der Coach und die Mannschaft ab.
Ja, also ich habe gestern noch einen Kommentar geschrieben, könnt ihr auch nachlesen bei watz.de, wo ich dann das als Mut und Risiko zugleich bezeichnet habe. Natürlich kann das gut gehen. Kees van Wonderen hat sehr lange mit Talenten gearbeitet und das steht ja auch im Mittelpunkt dieser Arbeit, die Talententwicklung, die Kaderwertentwicklung. Er hat die U17, U18, der Elftal, wie ich gerade gesagt habe, trainiert. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, die damals diesen Titel gewonnen hat, im Finale gegen Spanien, glaube ich, nach Elfmeterschießen, da sind schon einige Jungs richtig was geworden, also Grafenberg zum Beispiel. Das ist schon gut, das kann also gut gehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Risiko, weil wie bei Karel Gerards hast du einen Trainer, der noch nie im Ausland gearbeitet hat, der noch nicht so lange Cheftrainer ist, der als Muttersprache nicht Deutsch spricht. Er kann fließend Deutsch, aber es ist nicht seine Muttersprache. Und der sich eben an einen Verein der Größe des FC Schalke 04 noch gewöhnen muss, weil er als Trainer eben noch nicht bei so einem großen Verein gearbeitet hat. Das kann natürlich auch alles gut gehen, aber ich finde, das sind schon vier Argumente, warum es halt riskant ist. Und ich habe mich auch mit niederländischen Journalisten unterhalten, die dankenswerterweise am Sonntag auch mit mir bereit waren zu sprechen. Und die haben auch gesagt, das ist eine gute Wahl. Der war halt in Holland kein Überfliegertrainer, sonst hätte er sicherlich irgendwann mal Angebote von Ajax oder Feyenoord oder PSV gehabt. Aber der braucht Zeit. Und wenn Schalke 1 nie hat, Zeit.
Also riskant ist jede Entscheidung auf Schalke immer. Das ist irgendwie so ein bisschen systemimmanent gewissermaßen. Aber eine große Überraschung ist es am Ende des Tages ja nicht, dass es ein Trainer geworden ist, der jetzt keine ellenlange Karriere vorzuweisen hat. Das meinte ich gerade ja mit dem Experiment Ben Manga. Es musste ja schon jetzt auch ein Coach sein, der der Spielidee und der Talententwicklungsidee von Ben Manga auch folgt.
Ja, also wir haben auch gestern mal drüber gesprochen, Anni und ich, dass der neue Trainer ja schon ins Profil passen würde. Ne? Also wichtig war, dass er Deutsch spricht, das passt jetzt. Er gilt als Talententwickler, wir haben ja seine Laufbahn aufgezeigt mit U17 EM-Titel und was auch immer. Ja, und diese holländische Kultur, deutsche Kultur ist auch nicht so verschieden. Und auch sein Spielsystem, wenn er wirklich auf 4-3-3 setzen wird, passt auch zum Kader. Also wir haben genug Flügelspieler im Schalker-Kader. Es gibt mit einer Viererkette die Außenverteidiger können hochstehen, also es passt von der Formation, vom Spielermaterial müsste es ganz gut passen. Deshalb spricht vieles dafür, dass es jetzt keinen riesen Komplettumbruch geben muss, damit er funktioniert, sondern das könnte auch so passen.
Wir haben jetzt über Talente gesprochen, über Talententwicklungen. Wir haben darüber geredet, dass der neue Coach gestern auch schon da war, um sich selber ein Bild zu machen. Ich möchte euch beide gerne nochmal fragen. Interimscoach Fimpel hat zwei Talente reingeschmissen, jetzt zweimal mit Max Krüger und Taylan Bulut, die mir persönlich in beiden Spielen echt gut gefallen haben. Gestern sogar noch mal einen Tacken besser als im Münsterspiel. Die im jeweiligen Duo, Krüger mit Schallenberg, Bulut mit Kalasch, glaube ich, sich echt gut entwickeln und Schalke helfen können.
Also die Frage würde ich an Robin weitergeben, weil Robin ein bisschen mehr vor allen Dingen in der ersten Halbzeit vom Spiel gesehen hat, als ich. Als ich mich mit dem Trainer auseinandergesetzt habe, mit dem Neuen.
Also ich muss sagen, ich fand Max Krüger in Münster ein bisschen stärker als jetzt gestern, aber auch sehr solide Leistung wieder. Also wohl auch von Dulut, der fand ich besser war, wie du sagst, als in Münster. Er ist extrem unaufgeregt am Ball, was auffällt. Ja. Und im Spielaufbau auch gut. Er hatte diesen einen Superpass auf Derry Merkin geschlagen, wo Merkin dann eins gegen eins auf den Torwart zuläuft und es eigentlich perfekt macht und den Ball dann Millimeter am Tor vorbeitrippt. Das
ist halt ein Abwehrspieler.
Aber der First Touch war atemberaubend, ja. Muss man schon sagen. Ja, ich finde super, dass Fimpel die beide reingeworfen hat, die haben beide geliefert und es ist nicht einfach. Ne? Die Situation war schwierig. Schalke hat in einer kleinen Krise gesteckt und trotzdem Budut ist 18, Krüger ist 19. Ja, also was kann man nur in den Hut ziehen, dass beide so gut gemacht haben, so souverän gemacht haben und man hat es gesehen, es sind Optionen für den neuen Trainer. Und gerade wenn man bedenkt, wen Budut alles in der Verteidigung verdrängt hat in der Innenverteidigung. Ne? Es gäbe Leute wie Kaminski, Cissé, Wasinski, Philippe Sanchez war gestern erkältet, aber hat ja auch vergangene Woche nicht gespielt wegen Bulut. Also die hat er alle hinter sich gelassen, obwohl in der Innenverteidigung eigentlich alle fit sind, fehlt Bulut. Und das ist bezeichnend.
Und da muss man auch mal ein Fragezeichen hinter die Entscheidung von Karel Gerrard setzen, dass er wirklich nicht auf die beiden gesetzt hat, die es ja wirklich können. Und dass der Schalker Weg sein soll, der Schalker Weg, den Ben Manga vorgegeben hat, Talente zu bringen. Ne? Und das hat er nicht gemacht. Und da muss man halt mal ein Fragezeichen.
Beachtlich ist aber natürlich, dass der Trainer jetzt die Elgard-Talente bringt und nicht die Manga-Talente. Ne? Also das sind ja
absolut
selbst herangezüchtete.
Das ist ein guter Punkt.
Ein anderer, der gestern wieder gewissermaßen wieder zurück zu Schalke gekommen ist, wieder das erste Mal seit Ewigkeiten gespielt hat, war Lino Tempelmann.
Ja.
Jetzt nicht sehr auffällig. Er hat jetzt auch nicht die längste Zeit zu spielen, aber in den Minuten, in denen er gespielt hat, hat er schon Gas gegeben. Aber auch nicht überragend. Auch ein Spieler, den Ben Manga zwar nicht geholt hat, aber der, wenn er an seine früheren Leistungen anknüpft, Schalke helfen.
Ja, auf jeden Fall. Er hat gestern auch erstmals wieder gesprochen in der Mixzone. Der neuen Look, wie die Schalke-Fans alle gesehen haben. Die langen Haare sind Geschichte.
Sieht deutlich jünger aus.
Aber er sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr durchtrainiert aus. Ne? Das merkt man schon. Also er meint auch, körperlich ist er extrem fit, so fit vielleicht noch nie. Und ja, er fühlt sich gut, will nochmal angreifen. Natürlich hat ihn das alles nicht kalt gelassen. Ne? Er hat die Nummer 10 weggenommen bekommen, spielt mit der 27. Das gefällt ja keinem Spieler. Aber ich denke auch, dass Tempelmann, neuer Trainer, neuer Angriff, er da vielleicht sogar eine wichtige Rolle einnehmen könnte, zumindest eine gute Option darstellt.
Passt auch ins 4-3-System, also da kann er sicherlich auch seine Rolle finden.
Genau, 6er, 8er, 10er kann er irgendwo alles, also ich denke auch von ihm, er wird jetzt wieder regelmäßiger zum Einsatz kommen auf jeden Fall.
Gut, wir sind quasi schon mitten im Spiel von gestern, das möchte ich natürlich nicht einfach so, oder vom Samstagabend vielmehr, ich möchte das nicht einfach so abhaken und rüber hinweggehen. Denn das 2:2 ist am Ende, dieses Unentschieden ist am Ende, weder Fisch noch Fleisch so richtig. Ne? Das war ein Spiel, wo es wieder auf und ab ging. Gerätst erst im Rückstand, drehst es dann und dann drohst du sogar noch das Spiel aus der Hand zu geben, weil die zweite Halbzeit war echt schwach. Robin, kannst du einmal von vorne bis hinten aufrollen, was da nicht geklappt und was doch gut funktioniert?
Also ich fand auffällig, dass das Aufbauspiel von Schalke diesmal nicht gut war. Ne? Es gab viele, viele Fehler im Aufbau, die man so nicht gewohnt ist. Also Hekerin mit einem Ball am Fuß, irgendwo unsicher. Auch beim Tor sah er schlecht aus, wollen wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen. Er hat allgemein keinen guten Eindruck gemacht. Ne? Und vielleicht hat er sich von diesem Gegentor verunsichern lassen und dann auch komische Bälle gespielt. Tomasz Kalas war auch teilweise unaufmerksam, hatte gute Aktionen, aber auch einige wirklich schlechte Aktionen. Ja, und Wenn hinten schon so Fehler passieren, dann geht es hier oft nach vorne auch nicht sehr gut. Das war ein Knackpunkt, weshalb Schalke dann auch viel zugelassen hat. Auch Merkin, der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, sah bei einem 0-1 nicht gut aus, gerätscht hat zweimal ins Leere. Ja, aber muss schon sagen, offensiv hat es ja ganz gut funktioniert. Ne? Also war eine gute Kombination dabei, so wie man sie vielleicht in der Saison kaum gesehen hat. Diesen Doppelpass von Younes und Karaman vor dem 1:0, der war wirklich gut. Der Schuss war überragend, also vielleicht das beste Tor der letzten Jahre, letzten Monate zumindest auf Schalke.
Tusche sprach bei Sky von einem erotischen Tor in dem Zusammenhang.
Ja.
Wir sind fast mittendrin im Spieler des Spiels auch, ne? So wie Robin das gerade macht.
Ja, zumal, genau so wie Robin das macht, sind wir beim Spieler des Spiels fast. Und da sind wir in unterschiedlicher Meinung, auch bei der Bewertung der Spieler, die du gerade genannt hast, sind wir etwas unterschiedlicher Meinung. Wer ist denn dein
Spieler des Spiels?
Ich würde sagen, Tobi Mohr ist mein Spieler des Spiels. Er hat als Rechtsverteidiger gespielt, für ihn eine eigentlich sehr undankbare Position. Trotzdem wieder sehr solide Leistung, Tor gemacht. also man sieht halt, was Selbstvertrauen alles so mit einem Spieler bewirken kann. Ne? Also er ist selbstbewusst und selbst diese widrigen Bedingungen hinten rechts zu spielen, macht ihm eigentlich nichts aus, er macht trotzdem ein gutes Spiel und schießt das zwischenzeitliche 2-1. Da kann man auch wieder nur den Hut ziehen. Also Toby Moore.
Moore hat ein gutes Spiel gemacht, aber...
Es ist irgendwie langweilig, aber für mich Kenan Karaman, Spieler des Spiels, also nach dem Tor gibt es für mich fast keine andere Wahl und er ist der entscheidende Mann in dieser Mannschaft. Ich wünsche Schalke, dass er alle 34 Spiele macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Mannschaft ohne Kenan Karaman im Ansatz in der Offensive so funktioniert, auch wenn er mal zwischendurch nicht so gut gespielt hat, deswegen... Kenan Karaman.
Ja, wie wichtig Karaman für Schalke ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Mein Spieler des Spiels ist aber trotzdem Derry John Merkin, der bei dem Gegentor zwar in der Tat nicht gut aussieht und sich da innerhalb von 2 Sekunden zweimal böse nass machen lässt, aber vorne links unheimlich gewirbelt hat und mit ein bisschen Glück sogar noch sein Tor macht. Grundsätzlich viel gelaufen auf der Schiene. Deswegen bei mir diesmal Derry John Merkin.
Ja, Merkin fand ich wirklich auch nicht schlecht, hat auch in meiner Einzelgetrickt die Note 3 bekommen. Könnt ihr natürlich auch nachlesen bei watz.de. Also es gibt deutlich schlechtere als Merkin. Wie gesagt, schlecht gestartet, aber dann sehr, sehr gesteigert.
Was er ehrlicherweise auch gesagt hat hinterher, dass die Vorlage auf Tobias Moore, dass er Tobias Moore nicht gesehen hat. Da war er sehr ehrlich in der Mixzone.
Er hat nur den Ball einfach mit voller Power reingewämst in den Strafraum.
Weil er sagte, irgendwo steht da ein Bein und der Ball geht dann schon rein und zum Glück stand halt Tobias Moore. Da war er sehr ehrlich.
Ja gut, aber in einer gut sortierten Offensive steht auch einer vor, also einer am ersten Pfosten, einer am zweiten Pfosten, also ein bisschen Aufteilung muss sein. Es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ja. Einen kleinen Widerspruch möchte ich dir noch geben in Sachen Tomasz Kalasz. Ich weiß, was du meinst. In der ersten Halbzeit hat er hier und da in der Tat ein bisschen gewackelt. Dafür fand ich ihn in der zweiten Halbzeit umso stärker, wo er gefühlt sich in jeden Ball geworfen hat und auch viele Bälle tatsächlich geblockt hat. Und ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, da Tyler Mulut auch ein ordentlicher Mentor ist.
Ja, stimmt schon. Also der hat auch gute Aktionen gehabt, auf jeden Fall. Also kurz nach der Halbzeit einen guten Block und 2-3 Mal Kopfballduelle gut gewonnen. Also es war natürlich auch nicht alles schlecht bei Tomasz Kalasz.
Wo ich aber komplett auf deiner Seite bin.
Kommt dein Lieblingsthema.
Nein, es ist kein Lieblingsthema. Um
Gott. Vor einer Woche hast du es auch schon aufgemacht.
Ja, ich habe es aufgemacht, weil es ist mir vergangene Woche schon oder beziehungsweise in den vergangenen Wochen schon aufgefallen, dass Justin Hekerin zunehmend unsicherer wird. Und gestern hatte ich das Gefühl, bestätigt worden zu sein. Aber das ist nicht mein Lieblingsthema, weil ich Justin aus der Mannschaft reden will. Ich bitte dich. Trotzdem glaube ich, dass mit dem neuen Coach und den Leistungen der letzten Wochen von Torben Hoffmann sehr wahrscheinlich bald Einsatzzeiten kriegen dürfte.
Ich möchte dann doch dagegen halten, dass ich das vor einer Woche ein bisschen übertrieben fand, weil Justin Hekerin einfach noch kein Gegentor verschuldet hat bis dahin und vor allen Dingen im Spielaufbau wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Das war was völlig anderes als in den vergangenen Jahren, dass du einen Torwart hinten drin hattest, der auch wirklich mit dem Ball umgehen kann, der hoch steht und hast du dann einfach keine Angst, dass da irgendwas anbrennen könnte, obwohl er schon die ein oder andere Unsicherheit dabei hatte. Ja, er ist auch mal an der Flanke vorbeigesprungen, ja, aber es war okay, ihn im Tor zu lassen. Aber jetzt ist er natürlich, es ist immer sehr plakativ vom Verlierer dieses Spiels zu sprechen, aber wir haben es gestern auf der Tribüne so diskutiert, es war schon der ungünstigste Zeitpunkt, das ungünstigste Spiel, um unsicher zu sein und um ein Gegentor dann doch so zu verschulden wie das 0-1.
Ich denke auch, dass Ron Torben Hoffmann jetzt ganz gute Chancen hat, vielleicht sogar nach der Länderspielpause dann im Tor zu stehen. Also der neue Trainer wird bei 0-0 starten, also der wird sich bei der Torhüter angucken. Hoffmann ja, wird jetzt Morgenluft schnuppern, wie man so schön sagt, und Hekerin nach diesem Fehler, ja, das wird er schon mitnehmen. Er wird genau wissen, oh, wird jetzt unter Beobachtung stehen und da könnte die Wahl dann für Hoffmann ausfallen. Ich vermute es fast, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
Ich denke mal, im Spiel gegen Aarau, dann sind wir bei der Länderspielpause, die jetzt ansteht. Das erste Mal sitzt ja Kees van Wonderen in einem Freundschaftsspiel auf der Bank in der Schweiz. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Torben Hoffmann da schon mal eine Chance kriegt, weil er auch keine Spielpraxis hat. Und da muss man einfach mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht.
Das werden wir sehen. Ich möchte aber noch mal kurz zurück zum Spiel oder ins Spiel zurück. Wenn eine Szene, die beschäftigt mich und ich glaube, viele Fans dann doch auch noch nachhaltig, weil sie am Ende des Tages ja auch spielentscheidend war, nämlich die Elfmeterszene. Ihr konntet mit den Spielern auch in der Mixzone noch darüber sprechen. Meine Meinung ist, zugegeben, ich brauchte auch ein paar Zeitlupen, aber meine Meinung ist, dass das Einsteigen von Schallenberg niemals ein Elfmeter ist. Es kann aber gut sein, dass Karaman vorher, ich glaube Niederlechner war es, vorher böse in die Wade tritt und das vielleicht ein Elfer gewesen hätte sein können. Aber das, was am Ende gepfiffen wurde, war kein Elfer. Warum wurde das nicht zurückgenommen?
Also die Schalker waren sich ja einig, sowohl Kenan Karaman als Kapitän und auch Ron Schallenberg als Verursacher, dass es kein Elfmeter war. Die haben da kein Foulspiel gesehen. Schallenberg sagt aber auch, er hat den Hertaner schon irgendwie berührt. Und ich finde, wegen dieser Berührung, also er grätscht da rein, ist es nicht die klare Fehlentscheidung, die dazu führt, dass der Elfmeter zwangsweise zurückgenommen werden muss. Daher bin ich eher beim Schiedsrichter tatsächlich und sage, da kann sich jetzt Schalke nicht so beklagen. Hertha hat ein bisschen Glück gehabt, die Tatsachenentscheidung aber für Hertha gesprochen, was im Endeffekt dann den Ausschlag gibt, weil glasklar war die Fehlentscheidung einfach nicht.
Also ich glaube auch, wenn der Schiedsrichter Tom Bauer den Elfmeter nicht gepfiffen hätte und der Videoassistent sich gemeldet hätte, hätte er dann keinen Elfmeter gepfiffen, ja, weil das auch nämlich keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Und ja, halt Pech für Schallenberg zum zweiten Mal in dieser Saison, nachdem er in Nürnberg zu Unrecht vom Platz geflogen ist. Pech für Schalke, das hätte dann vielleicht, obwohl das Tor sich zu diesem Zeitpunkt abgezeichnet hatte, trotzdem fehlen auch da dann möglicherweise 2 Punkte. Das ist Pech.
Also Schalke braucht definitiv mehr Stabilität in der Defensive und vor allen Dingen mal über 90 Minuten und nicht nur eine Halbzeit. Ob sie das beim nächsten Spiel am 19. Oktober, Samstag, 13 Uhr in Hannover schaffen werden, ob der neue Coach das schon bis dahin mehr Stabilität reinbringen wird, werden wir sehen. Ich danke euch recht herzlich.
Gerne.
Für den Talk, Andi und Robin.
Und Andi ist natürlich auch in Aarau dabei, muss man auch betonen. Ne? Ja. Andi reist für uns in die Schweiz und
selbstverständlich
schaut sich den Kracher an.
Ja. Alles dazu dann wie immer auf watz.de. Tschüss und Glück auf. Habt eine schöne Woche.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey Chicago, Wayfair's big sale is on now. It's Way Day. For 3 days only, now through October 7th, get up to 80% off online and at the new Wayfair store at Eden's Plaza in Wilmette. Score furniture, cookware, holiday decor, and more. Way Day is the sale to stock up for the season ahead. Plus, enjoy family fun and in-store surprises. Shop Wayfair's big sale now through October 7th online and at the Wayfair store at Eden's Plaza in Wilmette.
Wayfair, every style, every home.